Bin ich laut genug? Jetzt könnt ihr mich hören. Ja, dieses Wort mit der Pusteblume und dem Samen, der verstreut wird, das freut mich besonders, weil das ist tatsächlich fast meine Predigt schon. Ich habe Gott gefragt, was möchtest du uns, was möchte er euch heute sagen, als ich vor ein paar Wochen dann wusste, dass ich heute predigen werde. Und Gott hat mir gesagt, die Ernte ist reif. Und dachte ich, was könnte man jetzt dazu predigen? Und dann habe ich Gott gesagt, also eigentlich, ich habe hier noch so eine Liste mit anderen Themen, über die ich gerne mal predigen möchte. Such dir doch bitte davon was aus. Wollte er nicht. Und jetzt kommt dieses schöne Wort heute und umso mehr freue ich mich, dass ich da gehorsam war und das Wort euch bringe, was Gott auf dem Herzen liegt anscheinend und was auch mir richtig ins Herz gefallen ist in meiner Vorbereitungszeit. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, eine tolle Präsentation zu machen. Leider sind so manche Buchstaben oder Wörter nicht so richtig zu sehen. Es tut mir sehr leid, ist anscheinend nicht ganz kompatibel gewesen. Aber ihr sollt ja auf Jesus schauen und nicht auf die Präsentation hier. Und deswegen macht das gar nichts. So, warm ist es auch, aber schlimmer wäre, wenn es kalt wäre. Von daher, alles ist gut. Ja, die Ernte ist reif. Ich habe mich dem Thema so ein bisschen analytisch genähert. Ich komme beruflich aus dem Management. Ich bin Managerin für soziale und Gesundheitsangelegenheiten. Und da dachte ich, ich gehe da mal ein bisschen mit dem Kopf dran. Ist das okay für euch? Letzte Woche hatten wir eine sehr schöne Herzpredigt. Heute gehen wir mal ein bisschen mit dem Kopf dran. Aber das Herz soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und ich habe überlegt, Ernte, was ist denn das? Ernte ist etwas, was der Bauer am Ende seines Tages nach getaner Arbeit in seine Scheune holt. Und es gibt in der Betriebswirtschaft ein schönes Modell, das heißt Wirkmodell, wo man dran gucken kann, ob das, was man so tut, überhaupt wirksam ist. Und da gucken wir uns jetzt am Anfang mal ein bisschen das an. Wie könnte die Ernte da so reinpassen? Ist ja ein Wirtschaftsbetrieb, so ein Bauer, der will ja was erreichen damit. Er macht das ja nicht nur aus Lust und Laune, weil er nichts anderes zu tun hat, sondern Ernte ist ja sein Verdienst auch. Und da gucken wir uns mal als erstes an. Die Ernte ist nämlich der Output. So wird das ganz fachlich genannt. Wenn irgendwo ein Output ist, also etwas, das irgendwo herauskommt, muss vorher auch etwas hereingekommen sein. Heißt also, wenn wir einen Output haben, muss da vorher ein Input gewesen sein. So, das ist bei der Ernte, ist das die Saat. Ist jetzt erstmal logisch. Wir stellen uns jetzt zu Anfang also erstmal ganz dumm und klären mal so ein bisschen die Basissachen. Also, Output haben wir, darum geht es ja heute, die Ernte. Vorher muss also ein Input gewesen sein. Wichtig ist, wenn ich eine bestimmte Ernte haben will, muss ich auch die richtige Saat dafür haben. Das heißt, wenn ich nachher Weizen ernten möchte, kann ich nicht vorher Gerste gesät haben. Muss ich mich nicht wundern, wenn dann nachher das Falsche auf dem Feld wächst. Ist auch logisch. Dazwischen, zwischen Saat und Ernte, passiert ja ein bisschen was. Und das nennt sich im wirtschaftlichen Bereich, das ist der Prozess. Auch nicht so schwer. Und das ist in unserem Fall hier bei den Bauern, ist das das Wachstum. Das Besondere ist, bei dieser Saat und der Ernte ist, dass dieser Prozess, der passiert ja ganz automatisch und anfangs vor allen Dingen im Dunkeln. So ein Bauer, der kann säen und dann hofft er, dass in der Erde irgendwas passiert. In anderen Berufen, also dieses Modell lässt sich auch auf verschiedenste andere Bereiche auch anwenden. Wenn wir zum Beispiel einen Tischler nehmen, der hat am Anfang sein Holz, das ist sein Input, er hat die Maschinen, er investiert etwas, dann hat er diesen Prozess, nennt man dann Wertschöpfung. Das heißt, er macht aus diesem Holz ein schönes Möbelstück, was dann das der Output ist. Und dieser Prozess ist dann sichtbar, er ist da ganz aktiv. Aber bei diesen Bauern, der muss erstmal darauf vertrauen, dass diese Saat wirklich gut ist, die er da in den Boden gesät hat. Und dann guckt er ja zwischendurch, kommt da irgendwas oder kommt da nichts. In meiner direkten Nachbarschaft wohnt ein Bauer mit seinen Feldern und seinen Kühen und seiner Familie. Wenn der gesät hat, das kriege ich dann meistens nicht so mit, aber irgendwann sprießt da halt was. Aber dieser Bauer, der ist immer beschäftigt. Also anscheinend ist das trotzdem ein sehr aktiver Part, dieses Wachstum. Er kann da zwar die Halme nicht aus dem Boden ziehen, damit das irgendwie schneller geht und dann presst er noch die Körner da oben raus, sondern das muss irgendwie alleine passieren. Aber der Bauer kümmert sich um alles andere. Heißt, der muss sich um seine Gerätschaften kümmern. Er weiß, irgendwann steht mal so eine Ernte an. Dann repariert er vielleicht was. Dann muss er mal den Hof fegen. Wahrscheinlich macht das der Sohn oder die Tochter. Sagt er, hier, Besen in der Hand, wir räumen hier ein bisschen auf. Aber er macht noch etwas. Er beobachtet auch ein bisschen die Situation. Und bei Bauern, ich habe einen Kollege, der hat nebenbei noch ein bisschen Landwirtschaft. Der weiß immer genau, wie das Wetter wird. Weil er das ein bisschen beobachtet. Das heißt, wenn er irgendwas sät, der Bauer, dann muss er natürlich auch hoffen, dass da genug Regen kommt oder auch nicht zu viel Regen. Das heißt, er beobachtet das und muss auch entscheiden, ob er da irgendwie entgegenwirken muss. Ich weiß nicht, ob ihr von Weinbauern das auch schon mal gehört oder gesehen habt im Fernsehen bei einer Dokumentation. Wenn da Frost kommt, dann sind Weinbauern ziemlich im Stress. Das geht bis dahin, dass die nachts, wenn sie wissen, der Frost fällt jetzt, dass die dann noch Feuertöpfe und Heizstrahler aufstellen, damit die Trauben da nicht erfrieren, weil sonst wirklich die ganze Ernte kaputt ist. Das heißt, das klingt so simpel, ja, ich habe eine Saat, da wächst was und dann hole ich die Ernte ein, aber da steckt richtig Arbeit hinter. Und es geht nicht nur im Beruflichen so, dieses Modell, das passt auch in unsere Beziehungen. Wenn du mal überlegst, dein Output, was du dir wünschst, ist vielleicht eine gute Ehe oder wohlerzogene Kinder, dann passiert das auch nicht von alleine. Das heißt, auch da muss es einen Input geben. Und da gibt es einen Prozess, wo das, was man reingegeben hat, was man da investiert in die Ehe, in die Beziehung, in die Freundschaft, in die Kinder, da muss was kommen, reingegeben werden, damit danach auch was Gutes rauskommt. Und an dem Output kann man immer auch sehen, wie die Bereiche vorher passiert sind. Und wenn der Output nicht gut ist, wenn deine Ehe nicht gut ist, dann kannst du dich fragen, okay, was habe ich denn da reingegeben? Oder wie läuft dieser Prozess dazwischen? Sage ich zwar immer zum Hochzeitstag mal, ich liebe dich, aber ansonsten passiert da nicht viel, dann muss ich mich nicht wundern, wenn der Output also nicht besonders groß ist. Oder auch in deine Kinder. Oder auch in deine Beziehung zu Gott. Wenn du dir eigentlich wünschst, dass du Gott hörst und erlebst, dass das deine Ernte sozusagen ist von deiner Beziehung, die du zu Gott hast, dann darfst du dich heute auch fragen, okay, welche Saat habe ich da gesät und wie ist der Prozess dazwischen gelaufen? Am Ende zählt ja immer das, was rauskommt, sagen wir. Das heißt, wir wollen effizient sein. Der Bauer möchte möglichst seine Scheune voll haben. Aber nicht nur die Menge an Ernte ist wichtig. Er steht dann vor diesem Feld oder vor seinem Scheunentor und guckt dann nochmal rein. Alles ist super, alles ist voll. Da bleibt es ja noch nicht stehen. Sondern welchen Effekt hat das Ganze? Es geht also um die Effektivität meines Tuns. Ich bin da erfolgreich gewesen. Ich habe da eine Ernte eingefahren. Aber was passiert jetzt damit? Und das ist mindestens genauso spannend. Und in diesem Wirkmodell, was ich mitgebracht habe, gibt es da drei Punkte. Könnt ihr schon erahnen an den schönen Pfeilen. Das Erste, was man überlegen kann, ist mit meinem Output, mit meiner Ernte, ganz objektiv, ist das der Effekt, der erste Pfeil oben. Haben wir das auch auf einer Folie? Ja, sehr schön. Ganz objektiv gesehen ist also der Effekt von dieser großen Ernte, Scheune ist voll. Das zweite ist, zweiter Pfeil, ist die Effektivität, die mich persönlich auch ein bisschen betrifft, in diesem Fall jetzt den Bauern. Das heißt, er hat eine gute Ernte eingefahren, ganz objektiv gesehen hat er jetzt mehr als vorher, aber für ihn ganz subjektiv betrachtet geht es auch darum, dass er seinen Lebensunterhalt damit verdienen muss, dass er seine Kinder ernähren muss, er hat wahrscheinlich auch irgendwie Personal, was er bezahlen muss, das heißt, daran sieht er dann auch, wie effektiv das Ganze war, ob dann nachher auch was übrig geblieben ist. Und als drittes ist dann noch der Outcome, der auch für die Gesellschaft wichtig ist. Und Bauer produziert ja nicht nur für sich selbst morgens die Brötchen, sondern in diesem Fall ist die Effektivität auch, dass da etwas produziert wurde, was auch anderen Menschen auch hilft. Die Mitarbeiter, die bezahlt wurden, die können wieder selber ihre Familien ernähren, können das Geld ausgeben. Die Bäckereigeschäfte sind voll, wir kriegen hoffentlich gutes Brot, gute Brötchen, vielleicht sogar in Bio-Qualität. So, das ist also dieses Wirkmodell. Das behaltet mal im Hinterkopf, wer sich das nicht merken kann, gerne ein Foto machen. Da möchte ich gerne immer wieder so ein bisschen auf die Begrifflichkeiten zurückkommen, weil Ihr sitzt hier nicht in so einem Managerseminar und wir haben hier auch nicht Landwirtschaftskongress oder sowas, sondern wir wollen ja wissen, was sagt das Wort Gottes dazu? Und ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, wie schlau Jesus war. Das Modell kannte er auch schon. Gucken wir mal in unseren Bibeltext rein aus Johannes 4, Vers 35 und 36a. Kurz zu der Situation, in der wir uns da gerade befinden. Jesus war unterwegs mit den Jüngern in Samaria. Und die Samariter und die Israeliten, die konnten nicht besonders viel miteinander anfangen, um nicht zu sagen, die wollten gar nichts miteinander anfangen. Und Jesus hat aber gesagt, da wollen wir jetzt mal noch durch Samaria. Und dann ist er dieser Frau am Brunnen begegnet, einer Samariterin, und da gab es eine Herzensbegegnung zwischen den beiden. Er hat prophetisch in ihr Leben gesprochen und sie hat ihn als Messias erkannt und dann gab es da eine große Erweckung. Und die Jünger wundern sich, was das jetzt alles wieder ist und soll, was Jesus da wieder macht. Und nach dieser Begegnung mit dieser Frau am Brunnen sagt er jetzt diese Sätze zu seinen Jüngern. Meint ihr etwa, dass erst in 4 Monaten, also zum Ende des Sommers, die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um, überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Und da sind wir jetzt endlich bei dem, was ich glaube, was Gott uns sagen möchte. Der Output, die Ernte, die er sich wünscht und die er schon sieht, sind Menschen. Und was ist der Effekt davon? Bleiben wir also in diesem Wirkdiagramm, was ich uns gezeigt habe, quasi das Ende ein bisschen. Jesus sagt, Menschen einsammeln, das sind die Früchte. Der ganz objektive Effekt ist, wenn ein Mensch zu Gott findet, Hölle ein weniger, Himmel ein mehr. Und das ist ganz objektiv gesehen das, was wir wollen. Hölle plündern und Himmel bevölkern. Aber das hat ja auch was einen subjektiven Effekt für den Menschen, der dann das ewige Leben auch erbt, nämlich dass er Vergebung seiner Schuld erfährt, dass er Heilung erfährt, auch körperlich, und dass er die Ewigkeit mit Gott verbringt, dass er seinem Retter begegnet ist. Und gesellschaftlich, finde ich, hat das auch einen ziemlichen Effekt. Wenn Menschen wirklich geheilt, geheiligt durchs Leben gehen, mit einem Gott, mit dem sie versöhnt sind, ihr Leben gestalten, auch miteinander so umgehen, dann verändert das auch die Gesellschaft. Und das wissen wir auch aus der Vergangenheit, dass da, wo Erweckungen sind, also ganze Straßenzüge oder Stadtteile sich bekehrt haben, das hat wirklich mächtige Auswirkungen gehabt. Und das ist ja auch das, wofür wir auch beten für unser Land, dass da Erweckung passiert. Das heißt, die Ernte, die wir uns wünschen und die Gott schon sieht, wo er sagt, Mensch, da ist Ernte schon reif. Das hat auf verschiedensten Ebenen einen Effekt. Aber wie kommen wir jetzt zu dieser Ernte? Dass die Ernte reif ist, ist ja das Ende oder fast das Ende. So. Und da wollen wir nochmal reingucken. Wie gesagt, Jesus kennt das Modell anscheinend. Da lesen wir in Markus 4 und Markus ist tatsächlich der Einzige, der diese Geschichte erzählt. Hat er anscheinend ganz gut zugehört und gedacht, ach, unscheinbar, aber das nehme ich mal mit in mein Evangelium. Und da lesen wir nämlich genau das, dass Jesus das sagt, Reich Gottes ist wie dieses Saat und Ernte. Jesus fuhr fort, ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss greift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Das ist also genau der Prozess, den wir eben schon besprochen haben. Und Jesus sagt, das ist Reich Gottes, so klappt das. Da wird was gesät, da wächst etwas und dann kommt die Ernte. Und das Schönste an der ganzen Sache ist eigentlich, Gott bietet uns diesen Prozess nicht an, dass wir da mit umgehen. Wir sind in diesem Gleichnis ja auch diejenigen, die aussehen, sondern er hat zuerst gesät. Und nicht irgendwas, nicht ein paar schöne Worte, ein bisschen Kopfstreicheln oder irgendwie so, sondern seine Saat war sein Sohn selbst. Und Jesus sagt, ich bin auch das Korn und das muss in die Erde fallen und es muss sterben, damit es wachsen kann und Frucht bringt. Und das ist eigentlich das Schöne. Gott erwartet da nichts für sein Reich von uns, was er nicht selbst bereit war zu geben. Nämlich sich selbst hinzugeben als Saat, ja, für uns zu sterben und ja, den Tod zu überwinden und aufzuerstehen und ja, Frucht zu bringen. Und diese Frucht sind wir alle, die wir hier miteinander sitzen. Selbst wenn du vielleicht noch nicht so ganz genau weißt, wo du da stehst oder noch nicht Ja gesagt hast zu so einem Angebot von Gott. Aber du bist hier und du hast dich rufen lassen und hast dich aufgemacht heute Morgen. Wir waren also selbst mal Ernte, weil irgendwer gesät hat und sitzen jetzt hier und Gott sagt, Ernte ist reif. Wir können ernten. Saat und Ernte liegen in unserer Verantwortung, so schreibt das hier Markus. Da ist also ein Bauer, der sät vorher aus, dann wächst da etwas heran, aber sobald die Ernte reif ist, gibt es wieder was zu tun. Das heißt, man steht nicht vor dem Feld und freut sich, juhu, da ist jetzt ganz viel gewachsen, sieht toll aus. Ich bin irgendwann im März oder so, war ich unterwegs in der Nähe von Göttingen und da waren Rapsfelder, das sah so wunderschön aus, also hätte ich den ganzen Tag stehen können, weil egal wo man hinguckte, es leuchtete einem dieses knallgelbe Blütenkrams da entgegen, sieht wunderschön aus, aber Raps soll ja nicht nur schön aussehen, da macht man ja auch was mit. Das heißt, auch wenn Gott uns sagt, die Ernte ist reif, dann ist das nicht nur Juhu, wir können feiern, sondern das ist auch ein Arbeitsauftrag auch an uns. Kommen wir gleich zu, wie das aussehen könnte. Und wir lesen dort, dass zwischen Saat und Ernte passiert ganz viel, aber da hat der Bauer erstmal nichts mit zu tun, habe ich am Anfang auch schon erzählt. Dieser Prozess, dass aus der Saat die Ernte wird, passiert in diesem Fall tatsächlich im Verborgenen. Das ist ein ganz großes Geheimnis, dass da etwas wächst. Ich selbst bin nicht so fit da drin, Blumen am Leben zu erhalten oder mich da gut drum zu kümmern. Die sind schnell beleidigt und schmeißen mit Blättern um sich und dann werden die weggeschmissen, dann kommt eine neue Blume dahin. Ich habe tatsächlich auch nur eine einzige in der Wohnung stehen, der Rest ist Plastik. Das ist ein bisschen einfacher für mich. Aber darum geht es hier nicht, sondern das ist was Echtes, das wächst. Und das ist im Boden drin und dann passiert da was echt Großartiges und dann wächst da was. Und dass da was wachsen kann, da kümmert Gott sich drum, aber am Anfang sind wir gefragt, dass wir eine Saat säen. Und da habe ich zwei Prinzipien mal mitgebracht, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber diese beiden Prinzipien sind mir selber einfach irgendwie auch aufgefallen und haben mich selber auch angesprochen. Ist beim Säen, das kann ja ganz unterschiedlich sein, was man da sät. Einfach ja, die frohe Botschaft weiterzugeben, an Menschen zu erzählen, na, ich bin Gott begegnet, er hat meine Sünden vergeben, ich freue mich auf dieses Leben mit Gott oder ich lebe mit Gott zusammen. Das ist eine Saat, die wir sehen, dass wir einfach erzählen, wie wir mit Gott unterwegs sind. Das sind auch die Werte, die wir leben, wo Menschen merken, wir sind anders. Dass ja, wir vergeben können, da wo andere sagen, also das hätte er im Leben nicht vergeben. Das sind alles so Samenkörner, die wir sehen können, damit Menschen mit Gott in Berührung kommen. Aber da gibt es eben dieses erste Prinzip, was ich mitgebracht habe, ist das Prinzip Mut. Und da habe ich einen Bibelvers gefunden in Prediger 11, Vers 4, wer immer nach dem Wind sieht, wird nie sehen und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Das heißt, auch so ein Bauer, der braucht Mut, weil alles hat er nicht in der Hand. Er kann das Wetter beobachten und gucken, dass der Boden gut vorbereitet ist, aber da kommen ja immer Sachen dazwischen, die kann man nicht so beeinflussen und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Und das ist auch in unserem Leben so, wenn wir etwas Gutes eigentlich haben, was wir Menschen weitergeben wollen, nämlich die Liebe Gottes, dann braucht das Mut. Wenn wir immer auf den passendsten Zeitpunkt warten, dann machen wir es nicht. Und in diesem Vers bezieht sich das sogar nachher auch auf die Ernte. Es kann sein, dass dann da jemand ist, den müssten wir nur noch fragen, so willst du jetzt dein Leben Jesus übergeben? Und dann machen wir es nicht. Festmachen, wie lange das kostet Mut und welcher perfekte Zeitpunkt soll das sein? Also an was wollen wir das festmachen? Wie lange wollen wir dann warten? Aber es geht ja nicht nur ums Reich Gottes, wo wir säen, also nicht global betrachtet, sondern Reich Gottes ist ja auch mal ganz klein. Da geht es ja auch darum, den Mitmenschen, die in unserer nächsten Nähe sind, in der Familie. Was säen wir da in unsere Kinder? Sind wir da mutig und sprechen gute Saat in ihr Leben rein, dass sie ja, das nehmen können, dass da etwas in ihnen wächst? Sprechen wir das in unsere Nachbarschaft hinein? Sind wir da einfach mutig und helfen mal jemanden, der Hilfe braucht? Lass uns da nicht warten, immer auf den perfekten Zeitpunkt und ob wir die richtigen Worte haben. Manchmal geht es tatsächlich darum, einfach mal zu säen und das zu machen und mutig zu sein, einem Impuls zu folgen. Und das, ja, nimm so als erstes Prinzip mit, sei wieder mutig in deinem Alltag zu säen, die gute Saat in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, bei deinen Kollegen, aber auch hier in der Gemeinde. Bring dich mit deiner Saat ein. Warte nicht immer auf den perfekten Zeitpunkt. Der Wind kommt vielleicht nie, den du dir da erhoffst. Und das Gleiche nachher auch bei der Ernte. Und das zweite Prinzip, was ich euch ans Herz legen möchte, ist das Prinzip der Großzügigkeit. Aus 2. Korinther 9, Vers 6, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Und das wissen wir auch, wenn wir nur ein bisschen Gutes tun oder nur ein bisschen freundlich sind oder nur mal ein bisschen aufmerksam sind, dann hält da nicht viel zurück. Aber auch jemand wie ich in so einem Beruf weiß, wer Geld verdienen will, muss erstmal Geld investieren. Das gilt also im Großen wie auch im Kleinen. Wenn wir eine große Ernte haben wollen, dann müssen wir wirklich mit vollen Händen auch säen. Das tut manchmal weh und das braucht dann echt viel Mut und zu sagen, oh, das ist jetzt aber mein ganzes Säckchen Körner, was ich da jetzt aufs Feld geschmissen habe und hoffentlich geht das gut. Aber nur dann kommt wirklich auch eine große Ernte. Und wenn du willst, dass deine Familie gut gedeiht, deine Ehe funktioniert, in deinem Freundeskreis Dinge wieder ja, in Ordnung kommen oder an deinem Arbeitsplatz, dass da eine gute Stimmung wieder herrscht, dass da auch ja, mehr Hoffnung da ist, wo es vielleicht, wenn man Fernsehen guckt und Nachrichten liest oder so, keine Hoffnung da ist. Aber wenn du dir das eigentlich wünschst, dass da eine gute, reife Ernte eigentlich ist, dann lade ich dich ein, sähe mutig und sähe großzügig und knausere da nicht. Weil unser Geiz, unsere Bequemlichkeit, unsere Sorgen und Ängste, damit beginnt das Ganze, dass da nicht viel nachher bei rauskommen kann. Und das ist schade. Und das ist tatsächlich auch so, Gott macht das nicht für dich und auch nicht für mich. Wenn du dir da also etwas wünschst, da kannst du noch 100-mal für beten. Und Gott sagt, ja, diese Ernte will ich dir schenken. Gar kein Problem, ich schenke das Wachstum, ich stelle mich dazu, auf geht's. Aber wenn du nur 3 Körner dann investieren möchtest, so gut, auch solche Wunder gibt es manchmal, dass Gott aus ein paar Broten und Fischen auch mal mehr macht. So, das will ich jetzt nicht ganz absprechen. Aber wir sind auch verantwortlich, im Reich Gottes oder da, wo wir unterwegs sind, uns auch wirklich zu investieren. Und ja, nachher sagen zu können, boah, da ist Ernte, die ist reif, die will ich jetzt reinholen. Dass Gott sich zu diesem Wachstumsprozess stellt, habe ich nochmal gefunden in 1. Korinther 3, Vers 6 bis 8, eine Situation, wo Paulus ja zu den Korinthern schreibt, die da ein bisschen Streit miteinander hatten und da ging es genau auch um dieses Thema mit, wer sät hier eigentlich und wann wächst da was und wer bewässert und wer kriegt jetzt Lohn und wer nicht. Und da habe ich das gefunden. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Und Apollos hat ihn bewässert, aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen am selben Ziel. Belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. Jesus, also Gott ist Herr der Ernte und er wacht da sehr genau drüber und er möchte das geben, dass da etwas wächst. Und jeder hat da auch seine Aufgabe in diesem Prozess, aber es fängt auch mit unserer Bereitschaft an. Aber gerade zwischen Saat und Ernte, da werden wir Christen manchmal komisch, vielleicht kennt ihr das. Da sehen wir was und dann wollen wir eigentlich sofort was sehen. Also sehen. Wir haben gesät und jetzt sehen wir was oder sehen eben noch nichts. So. Und dann wollen wir da manchmal an den Pflanzen zerren oder an dem, was wir da eigentlich vorbereitet haben, was wir gesät haben, wo wir denken, jetzt war ich doch mal mutig und habe jetzt doch mal für Heilung gebetet oder jetzt habe ich doch jemand mal die Botschaft erzählt. Und dann passiert nicht sofort was. Und was machen wir? Oh, will er nicht. Wer auch immer. Derjenige, mit dem wir gesprochen haben oder Gott nicht. Aber dieser Prozess dazwischen, der braucht manchmal Zeit. Und da müssen wir Gott vertrauen und können nicht einfach unser Samensäckchen wieder einstecken und sagen, ja, dann lassen wir das mal mit dem Säen, kommt eh nichts bei rum. Sondern Gott sagt, und Paulus bestätigt es dir ja auch nochmal, Gott sorgt dafür und dann ist es an uns, das zu tun, was der Bauer auch tut. Der legt nicht die Füße hoch, wenn er gesät hat, sondern dann bereitet er alles dafür vor, dass die Ernte auch eingefahren werden kann. Dass der Hof sauber aussieht, dass alles gut läuft. Und das ist unsere Aufgabe. Und ja, dann müssen wir nicht zu schnell aufgeben oder den Prozess künstlich beschleunigen. Das bringt auch niemandem etwas. Sondern wir haben gesät, wir waren treu, wir haben unseren Part getan. Wir dürfen das Gott in die Hände legen, auch wenn es vielleicht um unsere Familie, um unsere Ehe geht. Wir sind treu in dem, was wir sehen. Und wir vertrauen Gott, dass er sich um diese Saat kümmert. Und wir dürfen nachher ernten und ja, uns mit Gott freuen, was geworden ist. Und jeder hat auch seine Aufgabe. Hier in diesem Text, in dieser Situation bei den Korinthern, ging es auch ein bisschen um Neid und wer vertraut jetzt hier wem und wer hat die bessere Saat gesät und all solche Geschichten. Und auch da möchte ich uns einladen als Gemeinde, da geht es doch echt nicht drum. Jeder von uns hat seine Gaben und seine Saat und wir alle arbeiten am gleichen Ziel. Und lasst uns unsere ganzen Saatkörner zusammenbringen und ja, jeder von uns wird seinen Lohn erhalten und wir freuen uns gemeinsam über die Ernte. Und ja, müssen da nicht neidisch sein oder komisch werden, wenn der Seemann, die Seefrau neben uns irgendwie was anderes hat oder so. Wir sind in einem Boot und wir wollen alle das Gleiche und das ist schön, das macht Spaß und da möchte ich dich einladen, wenn du da noch nicht bei bist. Zum Schluss möchte ich gerne nochmal in den Text von Johannes 4 gucken. Das, was Jesus da seinen Jüngern erzählt, als sie in Samaria sind, geht noch weiter. Und das ist noch ein besonderer Aspekt, der mir vor kurzem noch mal ganz groß geworden ist. Ich lese noch mal von Anfang an. Meint ihr etwa, dass erst in 4 Monaten zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um. Überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich, den, der pflanzt und den, der erntet. Ihr kennt den Spruch, der eine pflanzt und ein anderer erntet, das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Und das ist ein Aspekt, den möchte ich hier einfach da noch mit zupacken. Wir sind nicht für uns genommen als Gemeinde hier und jetzt wichtig mit unserer Saat und unserer Ernte, sondern wir sind eingebettet in eine große Geschichte hier in Deutschland, aber auch weltweit, wo große Glaubenshelden Dinge gesät haben. Ihr kennt Namen wie Luther, Bonhoeffer, andere Personen, die sich ja in der weltweiten Pfingstbewegung ja, investiert haben, sodass hier auch in Deutschland diese Bewegung Fahrt aufgenommen hat. Und auf diesen Schultern stehen wir, dass Menschen sich investiert haben, die haben gesät in unser Land und auch weltweit, die mutig waren und das weitergegeben hat, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und die haben nicht das gesehen, was wir jetzt sehen dürfen, die Ernte. Manches braucht wirklich lange Zeit und das ist auch okay. Gott hat für die Dinge immer seine bestimmte Zeit. Und manchmal sehen wir etwas, was wir noch nicht sehen werden. Das werden erst Menschen nach uns sehen und ernten können. Und auch das ist okay. Und ich war auf der Beerdigung von Axel Pezke und das hat mich total berührt zu hören. Er war, glaube ich, der erste Pastor hier, Hauptamtliche oder zumindest ganz am Anfang. Und es waren ja auch einige da hier aus unserer Gemeinde, die ihn aus der Zeit noch kennen oder auch andere, die berichtet haben, wie er das Leben von Menschen berührt hat und wie er auch hier in diesen Ort, in diese Kirche hier gesät hat. Und ich habe gedacht, boah, und wir sitzen jetzt hier so viele Jahre später und die Arbeit geht weiter. Hier sitzt jetzt ein neuer Axel. Dazwischen waren andere Pastoren, die kennt ihr besser als ich. Da waren Gemeindeleiter, da waren Mitarbeiter, die sich investiert haben, die gebetet haben, die gerungen haben, hier auch für Lilienthal, für diesen Ort. Und wir sind hier immer noch da. Und ich frage mich, was säen wir hier, was andere nachher ernten, die Generation nach uns? Das ist doch toll. Und lasst uns das große Ganze sehen, da wo wir herkommen, wo Menschen sich schon investiert haben. Und lasst uns den Staffelstab da weiternehmen. Und lasst uns mutig und großzügig ins Reich Gottes uns investieren, in Menschen hinein, egal ob wir sie schon kennen oder nicht. Aber lasst es uns wirklich verschwenderisch mit einer ganz großen Liebe tun. Weil das ist das, was Gott für uns getan hat. Er hat sich selbst verschwendet. Er ist selbst zur Saat geworden, die stirbt, im Boden liegt und aufersteht, um uns das ewige Leben zu ermöglichen. Und das ist ein riesengroßer Effekt, das ewige Leben zu haben. Vergebung der Sünden, Heilung unserer Krankheit, Rettung. Und ich möchte gerne ein Teil davon sein. Ich möchte gerne verschwitzt und glücklich bei der Arbeit sein mit Samen in der einen Hand und der Sichel in der anderen Hand und möchte gerne, dass Menschen in meiner Umgebung Gott kennenlernen. Durch die Samen, die ich sehe, sei es durch meine Art oder auch mal durch ein konkretes, direktes Wort. Ich weiß, viele von euch haben das auch auf dem Herzen und ihr lebt das schon und ich freue mich und es macht mir Spaß, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Lasst uns Reich Gottes zu bauen. Die Ernte ist reif. Lasst uns da nicht Stopp machen, sondern lasst uns die Ernte einholen und lasst uns hier auch vorbereitet sein, dass die Ernte, dass Menschen kommen können. Und das liegt nicht an Einzelnen, die jetzt besonders viel Zeit haben und sonst nichts zu tun haben, sich hier investieren, sondern das liegt an uns allen. Sei großzügig, sei mutig. Lass dich mit hineinnehmen. Und das sind meine Action Steps. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. 3 Action Steps, die ich euch mitgeben möchte. Könnt ihr in den nächsten Tagen drüber nachdenken. Vielleicht habt ihr auch Kleingruppe diese Woche noch. Und tauscht euch da miteinander drüber aus. Geht nochmal um den Input. Action Step Nummer 1, nächste Folie. Welche Saat säst du? Säst du mutig und großzügig in deine Ehe, in deine Familie, in deinen Freundeskreis, in deine Gemeinde hinein, in deine Stadt hinein? Als 2. Step, dieser ganze Prozess, der dann da stattfindet, meine 2. Frage an dich. Tust du, was du tun kannst und lässt Gott tun, was nur er tun kann? Machst du deinen Part und vertraust dann darauf, dass Gott auch Saat wachsen lässt und ziehst und zerrst nicht an deinem kleinen Samen, der da mal eben so ein bisschen grün wird, sondern betest dafür, guckst, dass alles gut ist, dass diese Saat gut wachsen kann. Bist du da mit Gott Hand in Hand unterwegs? Und als 3. Bist du ein Arbeiter? Bist du schon ein Arbeiter, will ich auch fast sagen, auf dem Feld? Und freust du dich mit uns zusammen über die Ernte? Bist du da schon mittendrin? Und liegen dir Verlorene am Herzen, wo du sagst, Mensch, da will ich sehen. Da will ich die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Dann lade ich dich einfach ein, ja, da in der nächsten Zeit mal drüber nachzudenken. Wie sieht da so dein Wirkmodell in deinem persönlichen Leben aus? Ich möchte dafür uns beten und bitte euch einfach mal aufzustehen. Ja, Jesus, du bist der Herr der Ernte und du hast dich selbst verschenkt, um eine Ernte zu werden und zu produzieren. Du hast alles dafür getan und aufgegeben, deine Herrlichkeit im Himmel, und bist auf diese Erde gekommen, um Mensch zu werden, um Mensch zu sein mitten unter Menschen, um die Herzen zu erreichen mit deiner Liebe. Und du bist gestorben und wieder auferstanden und hast den Tod überwunden, die Sünde. Und wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen. Wir sind deine Ernte. Wir sind aus einer ganz langen Geschichte, die du mit deinem Volk schon hattest, bis hin in diese Neuzeit, sind wir Ernte von diesem Geschehen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst und dass du uns erlöst hast und dass wir zu dir gehören und dass du uns berufen hast, auch in der Ernte zu arbeiten. vorher schon auch zu säen, im Vertrauen auf dich Dinge wachsen zu sehen, uns um ja, Saat auch zu kümmern, aber nachher freudig mit einem großen Fest die Ernte auch einzufahren. Und wir wissen, irgendwann ist die Zeit vorbei, da wird es nicht mehr gehen. Und du rufst uns auf, wirklich zu schauen, was um uns herum bereit ist, um es einzusammeln. Und ich bete hier für uns als Kirche, dass du uns das neu ins Herz legst, auch als Samen, wirklich eine Freude daran zu haben, großzügig und mutig uns zu investieren in dein Reich. Aber auch ja, in unsere kleine und große Welt, in der wir stehen, beruflich oder privat. Und du kennst die Herzen von jedem, der ja, jetzt hier sitzt oder steht oder auch vom Livestream jetzt ist oder später anhört, wo er da gerade steht. Und du kennst auch Ängste und Sorgen, vielleicht andere Hindernisse auch. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du da jeden jetzt erfüllst und anrührst, da, wo er dich braucht. Und ich bete, dass wir immer mehr zu einer starken Gemeinschaft werden, die auf Schultern von anderen stehen, die hier schon investiert haben, ja, um etwas auszusehen, was Generationen nach uns ernten dürfen. Dass wir wirklich unsere ganzen Gerätschaften in der Hand haben und bereit sind, das zu tun, was du uns aufträgst zu tun, hier in Lilienthal und auch darüber hinaus. Vielleicht sitzt du hier und hast gedacht, eigentlich bin ich hier heute die Ernte, eigentlich bin ich eine Frucht. Jemand hat gesät, hat mir von Gott erzählt, du bist hier, hast von diesem Gott gehört. Dann möchte ich dich fragen, möchtest du Teil dieser großen Heilsgeschichte sein und mit uns gemeinsam Gott dienen? Glaubst du, dass Gott auch für dich gestorben ist und auch für dich diese Saat Jesus in die Erde gelegt wurde, damit du Vergebung deiner Schuld hast, damit du das ewige Leben bekommen kannst? Dann ist heute dein Tag, einfach Teil dieser ganz großen, tollen Geschichte zu werden. Ich lade dich ein, jetzt an deinem Platz diese Entscheidung zu treffen, ob du Gott ein Zeichen geben möchtest, hier bin ich. Ich möchte ein Teil von dem Ganzen sein. Ich möchte mein Leben dir geben. Ich bin heute die Ernte, die eingefahren wird. Dann darfst du jetzt die Hand heben, alle anderen haben die Augen zu. Darfst du einmal die Hand heben für ja, Gott als Zeichen, ja, dass er sieht, du hast eine Entscheidung getroffen. Ist jemand hier, der das heute so für sich entscheiden möchte? Ja, danke. Ich lade ein zu einem Gebet, was wir gemeinsam sprechen wollen, wo wir uns ja neu zu dem bekennen. Und ich lese das Satz für Satz vor und ja, lass es uns gemeinsam beten. Und wenn es ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es gerne laut mit. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich habe ohne dich gelebt. Bitte vergib mir. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und den Weg zu Gott für mich frei gemacht hast. Ich gebe dir meine Schuld. Ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und heute lebst. Komm du jetzt in mein Leben und sei mein Herr. Amen. So, die Ernte ist reif. Lasst uns das nochmal feiern und den Herrn der Ernte erheben mit einem Lied. Musik.